Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink, denn die Historiker unter uns streiten sich, wann genau, aber entweder letzte Woche oder diese Woche feiern Professor Dr. 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 Karl-Rudolf Korte und meine Wenigkeit das einjährige Jubiläum unseres beliebten VRM-Podcasts Korte und Rink.
Das ist ja beeindruckend. Da hat wirklich jemand mitgerechnet. Ja, da freue ich mich auch. Ein Jahr halte ich das schon mit Ihnen aus. Das ist ja gut, da es nur einmal die Woche ist, geht das.
Ich hätte Ihnen auch nicht so lange gegeben. Ich habe auch nicht gedacht, dass Sie so lange durchhalten, aber Sie scheinen hartnäckig zu sein, Herr Korte.
Ja, und der Gegenstand bleibt eben doch hartnäckig erhalten in der Dynamik der Politik. Immerhin haben wir erlebt vorgezogene Bundestagswahlen, ne, und Auflösung des Bundestages. Das gibt's ja nur alle Jahrzehnte. Insofern, glaube ich, hat das auch getragen.
Tatsächlich bin ich aber auch erstaunt, dadurch, dass wir das jetzt schon ein Jahr machen, dass ich keine, vielleicht ehrlich gesagt, eine Folge hatte, wo ich etwas tiefer drüber nachdenken konnte, worüber wir in dieser Woche reden könnten. Das war, glaube ich, der frisch gewählte polnische Präsident. Ansonsten hat die Berliner Republik oder das politische Geschehen in Deutschland oder auch Kollege Trump in Amerika Woche für Woche so viel hergegeben, dass ich mir tatsächlich regelmäßig Gedanken machen musste, wo wir jetzt unseren Schwerpunkt setzen. Auch ein spannendes Zeichen dieser Zeit, finde ich.
Das stimmt. Die Zeitläufe sind extrem dynamisch. Und wenn uns politisch ja kein Widerhall gegeben war oder nichts einfiel, haben wir immer auf VRM natürlich gesetzt, auf die Turbulenzen innerhalb dieses Medienimperiums.
Da gab es natürlich vergleichbar zu Ihrem aktuellen Ort wenig Turbulenzen, denn, Herr Korte, Sie befinden sich in Woche vor 2 von 3 auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, ich bin immer noch weiter dienstlich unterwegs, weil die Nachfrage nach Wahlen und Regieren auch auf dem Schiff gegeben ist, auf der MS Europa. Und ich bin jetzt einen halben Tag oder dreiviertel Tag vor Neufundland unterwegs, wenn ich das so richtig hier überblicke. Das Wasser sieht aus wie immer. Also ich habe nur die Ansagen des Kapitäns im Kopf, dass er das so angedeutet hat.
Wir haben Sie ja letzte Woche verlassen, war auf den Färöerinseln, glaube ich. Die vergangene Woche ist alles planmäßig gelaufen, also wir müssen uns keine Sorgen um Sie machen.
Ja, wir waren in Grönland, das war auch ein großes Experimentierfeld, sich das anzugucken, das zu erleben, auch bei sehr gutem Wetter, aber dann änderte sich das Wetter, sodass wir nicht jeden Hafen da anlaufen konnten, den wir eigentlich vorhatten anzulaufen. Also auch Krisenmanagement auf dem Schiff und ein Kapitän, der sich einfach durch Ansage durchsetzt. Es gab keine Meuterei, es gab auch nicht wirklich außer den Sicherheitsthemen nur eine Begründungslinie. Es wird einfach gemacht. Es ist wie praktisch beim Chefredakteur. Es wird angeordnet. Heute machen wir etwas anders, als im Programm steht und basta. So war das.
Das muss ja aber auch nichts Schlechtes sein, Herr Korte. Das kriegt dann so eine negative Konnotation. Das muss ja einfach mal was anders machen. Das doch hält ja auch frisch.
Das andere ja, aber in Wirklichkeit sind Sie praktisch der Versuchung des autoritären Charakters bereits erlegen, dass Sie praktisch aus Ihrer autoritären Rolle heraus das so sehen, dass das normal ist. Chefsachen, Mythos ist das ja in Wirklichkeit.
Manche würden mich vielleicht auch als Erklärbär bezeichnen, weil ich so viel erkläre, aber manchmal muss man natürlich auch den Kapitän spielen, selbst auf unserem Schiff bei der VRM oder auf unserem Schnellboot. Das Schiff ist ja manchmal sowas Träges.
Das stimmt. Das Steuermannmodell gab es ja auch früher als Führungsmodell, dass man Dinge vorgibt und Richtungen vorgibt. Viele Bürger wünschen sich das auch von der Politik, das ist richtig, aber wenn man nachfragt, sind sie dann doch irritiert, wenn einer wirklich entscheidet, ohne dass sie intensiv beteiligt werden. Das ist doch oft sehr widersprüchlich. Wenn einer stark vorangeht, finden das oftmals Journalisten erstmal gut, aber die Bürger folgen dem nicht immer, weil sie doch auch ein Partizipationsbedürfnis haben und mehr dann auch beteiligt werden wollen. So ist es auf dem Schiff eben nicht. Da hat man gar keine Alternativen. Man fährt einfach mit, kann nicht raus und muss das einfach akzeptieren. So weit geht das ja, haben wir letzte Woche auch schon erkannt, dass er einfach Uhrzeiten festlegt. Das ist wahre Macht, der Mann mit der Macht der Uhrzeit.
Es ist tatsächlich unvergleichlich zu vielen anderen Feldern, wenn man selbst über die Zeit bestimmen kann oder vorgeben kann, wann der Führende sogar bestimmen kann, wann die Folgenden die Uhr umstellen.
Mhm.
Das ist.
Und als Folgende hat man ja auch hier keine Alternative. Man kann nur folgen. Ne? Ich kann ja nicht sagen, setz mich mit dem Beiboot aus oder so. Ich bleibe zurück oder ich fahre woanders hin. Geht halt nicht.
Aber dass so ein Freigeist wie Sie trotzdem dann im Glied bleibt, finde ich schon erstaunlich.
Ja, ich kompensiere das ja intellektuell, dass ich mich dann nachdenkend zurückziehe. Oder praktisch schon die Vorfreude auf das Gespräch mit Ihnen, das rettet einen dann auch.
Wie ausgeprägt ist denn Ihre Vorfreude auf unser heutiges Thema, das ich in der letzten Woche ja schon angekündigt habe? Denn wir feiern nicht nur ein Jahr Korte und Ring, den Politik-Podcast der VRM, sondern wir haben auch ein halbes Jahr noch bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, dem zweiten Bundesland, das wahrscheinlich Ihr Leben bestimmt prägt, beeinflusst neben Nordrhein-Westfalen. Wie groß ist die Vorfreude?
Die ist natürlich groß, aber wenngleich, wenn man durch die Weltmeere schippert, dass einem natürlich von der Dimension etwas klein vorkommt. Ne? Ne, aus dem Nordmeer und dem Atlantik und wo man hier überall war.
Dann jetzt vergessen Sie mal nicht Ihre Herkunft, Herr Kort.
Ja, klar. Und ich werde ja auch zurückkommen. Insofern ist es dann berechtigt, dass wir darüber reden. Weil wir letztes Mal intensiv uns über die Kommunalwahl ausgetauscht haben. Das große Wahlereignis in diesem Jahr von NRW, weil einfach die Masse auch so unterwegs war. Und da gibt es ja noch die Stichwahl, die noch viele Entscheidungen dann prägen wird für die Bürgermeister und Oberbürgermeister. Ja, und die nächste Wahl ist dann Stuttgart und dann kommt Mainz im nächsten Jahr.
Das Besondere in Mainz seit 1991 unter SPD-Führung, also Rheinland-Pfalz oder die Mainzer Staatskanzlei. Es ist auch eigentlich wie immer ein halbes Jahr vor der Wahl. Die CDU liegt vorne. Ich habe mal nachgeguckt in den Statistiken vor. Bei der vorangegangenen Wahl 2021 waren es zum ähnlichen Zeitpunkt sogar, ich glaube, 6 oder 8 Prozentpunkte. Jetzt sind es vergleichsweise nur 4. Aber die CDU schafft es ja auch regelmäßig in den vergangenen Wahlen, diesen Vorsprung dann in den nächsten Monaten wieder zu verspielen. Oder andersrum positiv ausgedrückt, die SPD schafft es regelmäßig, diesen Vorsprung aufzuholen. Was aber, glaube ich, die letzten zwei Wahlen auch viel mit Malu Dreyer zu tun hatte. Wie sehen Sie denn jetzt aktuell? Die Umfragen manifestieren sich ja in dieser Größenordnung. CDU so um die 4 Prozentpunkte vor der SPD. Die FDP satt unter 5%. Das ist auch eine schlechte Voraussetzung für eine Wiederbelebung der Ampel. Als Wahlforscher, wie blicken Sie denn auf die Volatilität oder auf die Bewegung von solchen Umfragen ein paar Monate vor der Wahl?
Ja, Wahlkämpfe sind eben mittlerweile Umfragekämpfe. Das sind ganz wichtige strategische Instrumente zur Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft oder auch zur Konzipierung eines veränderten Wahlkampfes, um zu polarisieren. Also die Instrumente sind geschärft und spielen eine größere Rolle, als es in früheren Zeiten der Fall war. Aber klar gibt es Muster, die man meint, daraus erkennen zu können aus zurückliegenden Wahlen. Aber wir haben eben ein Zeitalter des Gewissheitsschwundes, so dass wir nicht von einfach dieser Regelmäßigkeit ausgehen können, dass Umfragedaten, die damals dazu geführt haben, etwas aufzuholen, heute auch anzuwenden sind. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt keine belastbare Korrelation, keinen empirisch messbaren Zusammenhang zwischen den Umfragedaten und einem Wahlergebnis. Das gilt 2, 3 Wochen vor der Wahl, aber nicht davor. Also kann man eigentlich daraus Ableitungen treffen, eher feuilletonistischer Art. Parteiintern würde ich es nie unterschätzen. Das ist ganz wichtig, wie man sich aufstellt, wie man sich fühlt, wie man angreift, wie man mobilisiert, wie man andere überzeugt. Da ist das sehr wichtig. Aber faktisch einen Kontext herstellbar, einen berechenbaren Kontext von diesem Monat jetzt bis zur Wahl, daraus einen Erfolg oder Nichterfolg abzuleiten, das wäre vermessen geradezu.
Obwohl es tatsächlich die Analogie gibt, dass regelmäßig diese Konstellation so war, dass CDU vor SPD gelegen hat und es die letzten zwei Wahlen tatsächlich ja zum einen Malu Dreyer war, die gefühlt dann am Ende diese Wahl mitgewonnen hat, weil sie Malu Dreyer war. Also ich erinnere mich immer noch, vor 4 Jahren gab es dann das SPD-Programm oder Wahlheft, was zurückhaltend den Namen Malu getragen hat. Hat für mich relativ deutlich gemacht, worauf dieser Wahlkampf zugeschnitten war. Es waren natürlich in der Vergangenheit aber auch Fehler wie 2016 mit Julia Knöckners A2-Plan zum Thema Integrationspflicht, die dann nochmal reingegangen sind in die in den Wahlkampf und eine Veränderung beigeführt haben. Aber für sie ist nicht, also mit Wahlausgang und den Umfragen jetzt, das hat nichts miteinander zu tun.
Nein, es gibt andere Dinge, die relevanter sind, wenn man sich das anguckt. Zum Beispiel so etwas wie ein Triumph an Sesshaftigkeit, den man übersetzen kann mit Amtsbonus, der belohnt wird. Das Bekannte, was gewählt wird, nicht das Unbekannte. Solche Daten sind als Muster viel interessanter. Und dann auch die historischen Daten, welche Ministerpräsidenten abgewählt worden sind. Das ist ja die ganz große Ausnahme. Das ist Herr Hanf gewesen, beispielsweise zuletzt im Saarland. Das ist vor vielen Jahren mal McAllister gewesen in Hannover. Natürlich sind diejenigen, die frisch antreten, dann unter besonderer Beobachtung. Da kann man diese Regel nicht einfach verlängern, aber die Wahrscheinlichkeit, wiedergewählt zu werden, ist viel höher als abgewählt zu werden in diesem Amt. Und das hängt vor allen Dingen mit dieser Sesshaftigkeit zusammen, die eben sich dadurch speist, auch sehr bekannt zu sein. Und insofern die Umfragedaten, die signalisieren, ich kenne die Hauptperson, die hier antritt, oder ich kenne den Oppositionsführer. Solche Daten sind sehr wichtig für die Wahlanalyse und das Vorfeld der Wahl.
Das finde ich aber interessant, weil zum einen schließt sich dann die Frage an, gilt dieser Amtsinhaberbonus auch schon für Alexander Schweizer, der jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr im Amt ist? Also formal ist es ein Amtsinhaber, der dann diesen Bonus bekommen könnte? Oder gibt es Unterschiede zwischen einem Amtsinhaberbonus für jemanden, der ein Jahr im Amt ist, oder eben 3 oder die kompletten 4?
Also da gibt es ja auch Standardreihen an Umfragedaten, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, die eben sagen, wie zufrieden ist man jetzt mit der Regierung insgesamt, wie zufrieden ist man mit dem Ministerpräsidenten, mit der Ministerpräsidentin, und da kann man im Vergleich schon ganz gut etwas ableiten. Und die Daten, die zuletzt ja ich mir dazu angesehen habe, da gab es ja diese durchaus Bekanntheit und auch Popularität des jetzigen Ministerpräsidenten. Ich finde nochmal interessant, auch in Analogie zu anderen Bundesländern, es hängt ja auch davon ab, dass die Koalitionspartner so einen Wechsel mitmachen. Das war ja nicht überall der Fall. In Stuttgart sehen wir, ist es verhindert worden von der CDU. Die wollten auf keinen Fall, dass sie einen grünen Ministerpräsidenten mitwählen. Genau aus dem Hintergrund heraus, dass der sich praktisch warm läuft. In Hessen ist es gelungen. In Hannover auch gerade, ist noch relativ frisch. Also es gibt diese Möglichkeit. Ich hatte es ehrlich gesagt erwartet für Sachsen-Anhalt. Denn Herr Haseloff, wenn er schon nicht mehr antritt, dann hätte er dem Nachfolger jetzt diesen Bonus noch verschaffen können, dass er noch ein paar Monate Zeit hat, um ein bisschen Chance zu haben, noch eine Abwehrkoalition gegen die AfD am Ende hinzubekommen. Und die Koalitionspartner, ich bin kein Insider von Sachsen-Anhalt, hätten das aber bestimmt mitgemacht, weil auch ihr Überleben, die 5%-Hürde zu schaffen, viel höher ist, wenn sie in einer funktionierenden neuen Regierung auch schon auftrumpfen können. Ich weiß nicht, wer es verhindert hat. Auf jeden Fall ist das aus meiner Sicht ein großer strategischer Fehler, dass das in Sachsen-Anhalt so nicht gelungen ist. Und da ist eben Mainz ein leuchtendes Beispiel, dass es ja nicht nur gelungen ist, sondern total geräuschlos alle Koalitionspartner mitgemacht haben, sodass immer noch man sagen kann, das ist irgendwie eine gute Ampel, die auch wiedergewählt worden ist, sodass das Grundbedürfnis der Bürger, keine streitende Regierung zu haben, sondern eine, die sich irgendwie kümmert, das geben die Umfragedaten ja auch her. Unabhängig davon, ob man jetzt sagt, da hätte man mehr machen können, da ist die Erfolgsbilanz überschaubar. Das sind aber ganz andere Themen.
Wobei sich die Bekanntheitswerte von Schweizer bewegen sich natürlich auf einem anderen Niveau als die von Dreyer, ist ja klar. Ja, halten sich ja aber vergleichsweise auch noch in Grenzen. Wird besser, er ist ja jetzt auch Ministerpräsident und fortlaufend hat er ja die Möglichkeit, sich bekannt zu machen. Aber das ist ja tatsächlich in dieser Konstellation Schweizer gegen CDU-Mann Gordon Schnieder der ja jetzt auch nicht bekannt ist wie die Vorgänger Christian Baldauf und vor allen Dingen Julia Glöckner, ist das ja eine ganz neue Konstellation in diesem Duell.
Das stimmt. Also es ist ein Wettbewerb von etwas Unbekannteren, das kann man schon sagen, als neue Konstellation. Aber ich würde auch nicht unterschätzen, dass jetzt ja Rheinland-Pfalz in die Pool-Position kommt für alle Bundesländer im Bundesratsvorsitz, was alle Ressorts eben betrifft, sodass der amtierende Ministerpräsident da auch nochmal eine zusätzliche Bühne hat als die Arena des Bundes, bei der er auch sichtbar ist. Auch das wird mit Sicherheit helfen. Das war zuletzt in der Corona-Konstellation bei der Wahl in NRW eindeutig zu sehen. Nachdem Laschet ja das Amt abgegeben hatte an den Ministerpräsidenten Wüst, konnte Wüst eben durch den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz in der Corona-Konstellation super auf sich aufmerksam machen.
Der zweite Punkt ist aber, den Sie auch schon angesprochen haben, hinsichtlich Umfragen bzw. Koalitionspartnern. Es gibt aktuell von den aktuellen Umfragen genau zwei Koalitionsmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz. Das eine ist Schwarz-Rot und das andere ist Schwarz-Blau, was ich jetzt mal ausschließen würde. Aber es würde durch das Wegfallen der FDP mit der 5%-Hürde aktuell, ich sage ja immer aktuell, noch nicht mal für Rot-Grün-Rot reichen. Das schränkt es natürlich auch ein bisschen ein.
Ja. Der Parteienwettbewerb ist eben auch dynamisch und er wird auch von großen Themen beeinflusst werden, exogene Schocks. Da hat Rheinland-Pfalz ja auch schon mal nach Fukushima unmittelbar gewählt. Was im Frühjahr kommt, wissen wir nicht. Ob aus dem Herbst der Entscheidungen und Herbst der Reformen der Bundesregierung vielleicht nur ein Herbst der Reformkommissionen wird und damit auch eine Enttäuschung bei den Bürgern, wird sich auch auswirken auf die politische Grundstimmung des Frühjahrs, wird Stuttgart und Mainz dann auch prägen, dass die Leute sagen, die bisherigen Regierungen, die wir hier kennen, haben zumindest was zu Wege gebracht, denen traue ich zu, auch in Perspektive was zu erreichen. Oder ob man eben sagt, die können das irgendwie alle nicht, ne? So sind ja die ein oder anderen Wahlkämpfe auch geführt worden, und dann eben andere Szenarien vorstellbar sind. Aber im Moment deutet viel darauf hin, dass die Parteien sich eher verknappen, also weniger werden, es nicht mehr alle gleichermaßen reinschaffen, wenngleich man sieht, wie die Linke beispielsweise auch sich verdoppelt hat in der Mitgliedschaft im letzten Jahr. Also auch Alternativparteien offenbar eine Rolle spielen, von denen wir vor einem halben Jahr auch noch gedacht hätten, dass das nicht funktioniert. Die Frage ist einfach, gibt es so eine Immunitätsreserve im Land auch in Rheinland-Pfalz, die eine Verstärkung der AfD letztlich verhindert? Und das sehe ich durchaus. Also das ist in manchen Bereichen, wir haben es jetzt an Münster gesehen und so weiter, der Katholizismus. Es ist das Engagement, also wie viele Leute sind wie engagiert und damit nicht vereinsamt. Vereinsamte wählen immer radikaler. Oder ich habe auch jetzt die Korrelation gesehen, Blutspenden zum Beispiel, auch als ein Engagement für das Gemeinwohl, wo Blutspendenaufkommen hoch ist. Im Ruhrgebiet ist es viel geringer als beispielsweise auch in Münster. Und daraus kann man auch Ableitung. Ich finde, solche Immunitätsreserven gegen das Radikale in so einem doch eher konservativ strukturierten Land nach wie vor in Rheinland-Pfalz, die sind da. Insofern sehe ich hier auch keinen Durchmarsch der AfD unter keinen Umständen.
Wie schätzen Sie denn die Lage der FDP ein? Ich habe es vorhin schon angesprochen, die liegt konstant wirklich satt unter 5%, hat mit der Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz, Daniela Schmidt, ja im Prinzip trotzdem jemanden in der Regierung. FDP in Rheinland-Pfalz auch eine gewisse Tradition, wenn wir jetzt an Rainer Brüderle oder Volker Wissing und andere denken. Aber trotzdem müsste ja jetzt irgendwas passieren, die FDP in Erscheinung treten, aus der Regierung heraus Punkte setzen. Aber sie müssen ja Fortschritte machen, weil ansonsten wird es ja ein bisschen schattig. Wie kann das denn gelingen?
Ja, ein Alleinstellungsmerkmal, was mehr ist als nur Mehrheitsbeschaffer zu sein. Aber das ist auch kein Argument, was nur schlecht ist, sondern wir kennen die Koalitionswähler, entweder Partner, die sagen, willst du die, will ich die, dann gibt es die Koalition. Also in dieser Vorstellung man würde eine Koalition unterstützen, gibt es solche Absprachen. Und das würde ich auch nicht unterschätzen bei den Fans des Erfolgs, dass man sagt, wenn die FDP drin ist, ist die Koalition, die ich mir vorstelle, machbarer als ohne. Das ist also durchaus ein Argument. Ansonsten, klar, ein freiheitlich-marktwirtschaftliches Alleinstellungsmerkmal, was sie unterscheidet von anderen Parteien. Das muss dann zu der Hauptperson auch passen, die das entsprechend vorträgt. Und damit aber durchzudringen, ist nicht einfach, aber es ist viel einfacher als in der Opposition. Also aus einer Regierungsperspektive müsste es zumindest möglich sein, dass Rheinland-Pfälzern am Ende bewusst ist, für was die FDP, mit welchem Hauptkennzeichen sie antritt.
Jetzt ist es bei der FDP zumindest in den letzten 2-3 Monaten ja ruhiger geworden. Davor waren sie ja eher damit beschäftigt, diese Hauptperson mit Daniela Schmidt, die auch Spitzenkandidatin dann geworden ist, maximal zu beschädigen mit Durchstechereien, Artikeln in gewissen Magazinen, weil wir es eben vom Schiff hatten, auf dem sie gerade sind, mit Meutereien. Jetzt hat sie diesen Machtkampf ja gewonnen, aber das ist ja das, was hängen geblieben ist. Und sie ist ja jetzt wahrlich nicht gestärkt daraus inhaltlich hervorgegangen, sondern nur, dass sie sich durchgesetzt hat. Bleibt sowas bei Wählern hängen oder ist es Richtung Wahltag eher dann durch ein Thema abgelöst?
Es war zu kurz, nur heftig, dass das längerfristig bleibt bis zum Frühjahr. Das glaube ich nicht, dass es trägt. Bei der FDP waren zwei zentrale Akteure weggebrochen. Ne? Einmal mit Volker Wissing, eine tragende Säule auch im Blick auf die vernetzte Kommunikation innerhalb der FDP des Landes nach wie vor. Und durch den Tod des Justizministers plötzlich war da auch eine komplette Leerstelle. Die war kompasslos und das hat dazu geführt, dass hier Aufstände geprobt worden sind. Aber ich sehe potenziell viel Möglichkeit, dass die jetzige Spitzenkandidatin dann auch noch mit einem Thema vielleicht so auffällt, dass sie in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt. Ich glaube, sehe nicht, dass Wähler, die sie bei Wahlkampfveranstaltungen oder so erleben, immer sich daran erinnern, dass da im letzten Sommer das ein oder andere los war. Dafür war das viel zu kurz. Manchmal hat man das ja über Jahre und sowas vergessen die Wähler dann nicht.
Sie hatten es vorhin in einer Antwort auch kurz angerissen. Welche Rolle spielt denn ein vermeintlicher Rückenwind aus Berlin oder auch kein Rückenwind aus Berlin? Also die Performance der Berliner Koalition für das Ergebnis oder das Auftreten von Parteien in Landesverbänden oder in Bundesländern?
Es gibt einmal den kollateralen Effekt, der von vorausgehenden Wahlen wirkt auf die Landtagswahl. Also es kann von Stuttgart etwas auswirken auf Mainz, selbst mit 2 Wochen Abstand, obwohl es formal gar nichts miteinander zu tun hat. Aber es gibt so ein großes Medienecho, bei dem man meint, das sind offenbar neue Gewinner, bei denen will ich auch dabei sein, oder das sind drastische Verlierer, das darf doch bei uns nicht sein. Also solche kollateralen Effekte gibt es und so kann das vom Bund auch sein. Aber es ist natürlich bei großen Koalitionen schwer zu sagen, in welcher Richtung, ne? Weil ja eigentlich lagerübergreifend in beide Richtungen die Möglichkeiten wäre, dass man sagt, die SPD ist stark in der ersten kleinen großen Koalition in Berlin. Und insofern wollen wir die Mainzer SPD damit stärken, weil sie natürlich im Bundesrat dadurch auch erfolgreicher agieren kann. Genauso kann natürlich die CDU auch argumentieren, dass sie über die Bundesratsebene mit der CDU in der Regierungsverantwortung auch stärker für Rheinland-Pfalz agieren könnte. Und es gibt auch noch die besondere Kuriosität der beiden Brüder. Der eine in der Regierungsverantwortung und als Verkehrsminister und der andere als Oppositionsführer. Diese Karte könnte man ja auch vielleicht noch etwas spielen. Aber ich sehe nicht klar in einer großen Koalition, wem das am Ende nutzt oder nicht nutzt. Nur die Grundstimmung, wenn also das Frühjahr so ist, wie wir es jetzt vor einigen Wochen ja auch hatten, dass man denkt, da bewegt sich doch nicht was und die Unzufriedenheit nimmt zu. Das wäre schlecht, weil das Radikalität letztlich fördert.
Weil ja auch aber die SPD in der Vergangenheit häufig gezeigt hat, dass sie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz-Wahlen gegen einen in letzter Zeit ja häufig negativen Bundestrend gewinnen kann, weil Man muss ja schon lange zurückdenken, um bei der SPD, außer bei der letzten Bundestagswahl auf Bundesebene, mal einen positiven Trend zu erkennen. Das heißt, Rheinland-Pfalz hat ja dann durch die Stärke der SPD immer gegen den Trend gewählt, hing aber viel meiner Meinung nach auch mit Malu Dreyer zusammen, ohne jetzt alles auf sie zu schieben, aber das war ja für die SPD immer das Zugpferd.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch populär, sich gegen Berlin oder früher gegen Bonn zu versuchen, irgendwie zu bewähren, sich abzusetzen. Das hat ja, Sie haben auch Frau Klöckner angespielt, dieser in der Migrationsfrage, dieser Plan 1b oder was, hat ja,
A2.
War ja nicht nur A2 war das genau. Hat dann auch nicht verfangen. Also es ist eine Möglichkeit, aber es war bei Malu Dreyer natürlich unglaubwürdig, weil sie ja für die Bundes-SPD zentral war. Sie war ja auch mal im Trio mit Bundesvorsitzende. Die konnte sich davon nicht wirklich abgrenzen. Und das wird jetzt auch schwieriger. Schweizer ist auch stark gewählt worden im Vorstand, in den Führungsgremien der SPD. Sich davon einfach abzusetzen, das wäre wenig glaubwürdig und er ist auch überhaupt kein Typ zu. Er hat ja schon die eine oder andere Ebene der Kritik immer wieder gefunden in den letzten Wochen. Also wir haben ja drüber gesprochen, also mehr Emotionalität, mehr Leidenschaft, die SPD wirkt langweilig und so. Also er greift ja durchaus auch ein und an. Aber als Distanz am Ende dann von dem Parteivorsitzenden oder dem Finanzminister, so weit wird er nicht gehen.
Und er hat ja tatsächlich auch in den Koalitionsverhandlungen als SPD-Vertreter auch achtbare Folge für die Rheinland-Pfälzer rausverhandelt. Da haben wir auch schon nach den Koalitionsverhandlungen darüber gesprochen, dass Rheinland-Pfalz ja in verschiedenen Ebenen sehr, sehr prominent und gut vertreten ist und er ja da eine sehr gute Rolle gespielt hat. Inwiefern werden aber bei Landtagswahlen aus Ihrer Sicht Spitzenkandidaten, also Personen gewählt oder Parteien?
Das ist eine Frage, die nicht unerwartet kommt.
Sie haben trotzdem keine Antwort.
Nein, weil sie einfach so unterkomplex ist. Ne? Das ist jetzt auch unterkomplex von Ihnen. Hätte ich Ihnen jetzt mehr zugetraut. Ja, weil man das gerne beantwortet haben möchte. Das ist aber nicht leicht zu beantworten in der Zuspitzung, was mehr wiegt. Es gibt beide Faktoren. Je nachdem, welchen Ansatz Sie in der Wahltheorie oder Soziologie nehmen, ob es jetzt eine ist, der von einem Kausalitätstrichter ausgeht, bei der man dann eine Bindung hat, langfristige Bindung an eine Partei, die erstmal vorgelagert ist vor allem anderen und dann kommen kurzfristige Faktoren, Themen und Personen. Oder ob sie eben viel stärker ein situationsgetriebener Nutzenmaximierer ist, der durchaus sehr viel stärker auf Personen abfährt, die als Programmträger eine Rolle spielen. Das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt beide. Wir haben in der Tat in der Längsentwicklung eine stärkere Personalisierung bei allem. Und insofern könnte man sagen, es ist wichtiger geworden. Aber wir sehen immer wieder auch Stammwählerpotenziale, die durchaus existieren, bei dem es in der Regel nur auf die Partei erstmal ankommt und nicht auf die Person.
Also ich fasse zusammen, dass einer der renommiertesten Politikwissenschaftler Deutschlands auf meine unterkomplexe Frage eine nicht einfache Antwort gegeben hat. Und zu dem Resümee kommt, diese Frage ist nicht einfach zu beantworten.
Ja, es ist praktisch niveauvolle Antwort, finde ich, ne, aus meiner Sicht. Und es kann durchaus bei Ihnen ja eine niveauvolle Ratlosigkeit auslösen, ist aber besser als nur Ratlosigkeit.
Es ist ohne, also so komme ich gut durchs Leben, dass ich, wenn ich etwas tue, meistens mit Niveau. Deswegen komme ich auch gut aus manchen Situationen, wie dieser zum Beispiel. Was mich noch interessieren würde, Herr Korte, die Frage, braucht es eine Wechselstimmung, um eine Koalition, die seit zwei Perioden mit der Ampel regiert, quasi abzuwählen und eine SPD, die seit über 30 Jahren regiert, diese Unzufriedenheit ehrlicherweise nehme ich jetzt in Rheinland-Pfalz nicht wahr, weil ich auch glaube, dass es dafür, wie Sie sagen, der Wähler eigentlich zu zufrieden ist. Es gibt keine Skandale, keine großen Dinge, die schiefgehen. Jetzt würde die Opposition natürlich eine ganze Liste an Dingen aufzählen, die schiefgehen, aber im Großen und Ganzen fühlt man sich, glaube ich, gut vertreten. Reicht das dann aus, um als CDU in die Staatskanzlei zu kommen nach 30 Jahren, oder brauchst du wirklich so eine aktive Wechselstimmung, um hier irgendwas zu bewegen?
Ja, das ist oft der Ausgang als Voraussetzung, so eine Wechselstimmung, getrieben von der entweder Unzufriedenheit oder auch Überdruss an Personen, die man nicht mehr sehen kann. Bei Weil, also das wäre bestimmt so eingetreten, der so viele Jahre im Amt ist. Bei einigen anderen war das auch der Fall. Also dieser Überdruss, da kann man noch so viel versuchen, sich neu zu erfinden. Es ist irgendein Punkt, dass man einen nicht mehr sehen und hören kann. Egal, was er macht. Aber Wahlen sind immer auch ein natürlich Zukunftsprojekt. Ne? Es wird zukunftsgehandelt. Problemlösungskompetenz für die Zukunft. Es wird kein, ist ja kein Erntedankfest, sondern die Zukunftsperspektive. Wem traue ich in dieser Konstellation, in bestimmten Koalitionen oder mit Personen mehr zu, dass meiner Familie am Ende besser geht? Darum geht es viel mehr als in der Abrechnung. Und ist es deshalb der bekannte Kümmerer, den ich schon erlebt habe, den ich kenne, der sich eine Mehrheit organisiert, oder ist es einer, den ich noch nicht kenne, aber bei dem ich eine hohe Erwartung habe, dass er in dem Amt dann auch reift und etwas erreichen kann? Solche Fragen sind sehr, sehr zentral.
In meiner Analyse für die Allgemeine Zeitung und Wormser Zeitung, deren treuer Abonnent Sie ja sind, der Wormser Zeitung, habe ich die Überschrift gewählt: Schweizer ist zum Siegen verdammt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er als Juniorpartner in eine Koalition mit Schnieder eintritt, und dann wäre das ein relativ kurzes Spektakel auf rheinland-pfälzischer Ebene in der Staatskanzlei gewesen in den anderthalb Jahren.
Ja, das ist schön, dass Sie auch Überschriften kreieren können. Nicht nur die Taz, die das ja vorbildlich fast immer macht, nicht jeden Tag, aber doch sehr oft. Und ja, Sie sollten natürlich nicht nur in Überschriften denken. Ich hoffe, das ist auch ein bisschen ausformuliert, dass es auch literarische Qualität hat, nicht nur.
Also Sie haben ja vorhin schon das Wort feuilletonistisch in den Mund genommen. Da habe ich mich natürlich auch direkt in meiner journalistischen Schreibe angesprochen gefühlt. Aber es gibt ja sogar das journalistische Handwerk, dass man sagt, erst die Überschrift, dann der Text, was vielleicht komisch klingen mag, aber den Hintergrund hat, dass man dann den sogenannten Küchenzuruf oder den roten Faden für sich schon mal definiert hat und weiß, wo man eigentlich hin möchte, und daran orientiert dann einen Text schreiben kann. Das fällt manchen dann manchmal leichter. Deswegen, ich habe ganz so häufig erst Text, dann Überschrift, weil mir währenddessen immer noch irgendwas eingefallen ist. Aber in dem Fall hatte ich jetzt erst die Überschrift und dann den Text.
Okay, es ist toll, dass Sie auch so Geistesblitze haben. Also
eine
Glückwunsch. Ja, das ist Glückwunsch, wunderbar. Aber von der Sache fallen dann wirklich wenige Beispiele ein von Personen. Also Cameron beispielsweise, der eben Premierminister war, der dann Außenminister wieder wurde. Solche Sachen, die in den Kabinetten bleiben, sich dann unterordnen, aus Demokratieprinzip eigentlich gar nicht schlecht, gibt es aber in Deutschland in dieser Form nicht. Also Juniorpartner für die SPD mit einem Schweizer als Minister ist natürlich unvorstellbar. Aber der Triumph der Sesshaftigkeit spricht dann eher dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Aber die Frage ist eben, unter welchen Mehrheitskonstellationen.
Deswegen finde ich nur die Fallhöhe so interessant, weil er natürlich, also diese Phase des Übergangs, gebe ich Ihnen recht, anderthalb Jahre fand ich, war taktisch gut vor der Sommerpause. Er konnte sich einarbeiten, das war ein fließender Übergang, relativ geräuschlos. Er hat jetzt roundabout anderthalb Jahre bis zur Wahl, um als Ministerpräsident aufzutreten, aber er hat natürlich auch diese Staatskanzlei seit 30 Jahren zu verteidigen. Und dann ist es so, wie es ist. Als Politiker und Mandatsträger stellt man sich zur Wahl. Und wenn man dann das Wählervertrauen nicht bekommt, dann folgt dann
das. Ja. Es gibt Zyklen der Macht. Es gibt Zyklen der Macht. Es gibt Rhythmen der Macht, natürlich. Und die Frage ist immer, wie man einen eigenen Auftritt erneuern kann, modernisiert oder wie auch immer in eine Richtung nach vorne erweitern kann, sodass nicht der Eindruck entsteht, es ist irgendwie alles schon einmal da gewesen und das ist irgendwie traditionell, es ist aus der Zeit gefallen. Das ist ja im Prinzip eine klassische Oppositionsstrategie, zu sagen, danke. Ne, es war eine großartige Zeit mit diesem Ministerpräsidenten oder dieser Ministerpräsidentin. Man baut so ein Denkmal, man setzt ihn oben drauf und sagt, es war toll, man hätte es nicht besser machen können. Aber jetzt, für die neue Zeit, brauchen wir etwas anderes. Wir können das. Also das ist die klassische Oppositionsstrategie, kann man sehr klug machen, ohne zu polarisieren, einfach in großer Dankbarkeit für Gewesenes. Und das ist die Kunst, einen Charme der Erneuerung zu entwickeln. Klar, mit dem Personal, was man hat, aber mit welchen neuen Themen kann man angreifen, für die man auch glaubhaft steht, dass man sie als Probleme nicht nur erkennt, sondern auch lösen kann. In der Regel mit neuen Kabinettsmitgliedern, ne, die wurden ja auch erneuert, dass man sagt, da ist viel Potenzial für das Neue da, mit einer Agenda, die sich auf 3, 4 Punkte bezieht, bei der man sagt, das haben wir noch nicht leisten können, aber das können wir leisten. Und da kommt es eben darauf an, nachzuweisen, dass wir das auch einer Regierung oder Akteuren abnehmen, dass sie wirklich authentisch dafür auch Kapazität haben, das zu machen. Aber da ist genau der Kipppunkt praktisch, warum man wie sich erneuern kann. Und das ist eigentlich das Rezept, was wichtig wäre.
In großen Weisen Politikwissenschaftler zu zitieren mit einem großen Maß an Dankbarkeit, blicke ich auf diese erste Analyse zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ein halbes Jahr vor dem Wahltag zurück. Ich glaube, wir haben, glaube ich, mal die Grundpfeiler ganz gut abgesteckt. Bin mir sicher, Herr Korte, dass uns in den nächsten Monaten die Landtagswahl sowohl in den Personen Alexander Schweitzer und Gordon Schnieder als auch in dann den unbedeutenden Umfragen, wenn es Bewegung reingeben könnte, noch sicher begleiten wird. Und frage mich, ob Sie heute schon ein Mozart-Eis auf Ihrem Schiff gegessen haben.
Es gibt ja hier dieses Eisangebot und ich liebe ja diese Kombination entweder als Eis oder als Kugel und war überrascht, dass es hier gibt, aber ich esse das sehr gerne natürlich in einer Waffel. Das war heute technisch nicht möglich oder gesetzlich nicht möglich, denn als ich das einforderte, sagte mir die Bedienung, dass das ab heute Mittag hier die kanadischen Hygienerichtlinien auf dem Schiff gelten. Hat auch heute Mittag der Kapitän einfach festgesetzt. Ab jetzt gelten kanadische Hygieneregeln. Und in kanadischen Hygieneregeln auf dem Schiff darf niemand mehr eine Waffel anfassen, um darin Eis zu versenken, sondern ich hätte dann so ein Porzellanschüsselchen bekommen. Und das mochte ich nicht, weil ich liebe das Eis zu lecken in der Waffel und dann die Waffel auch zusätzlich zu essen. Das ist der Genuss, auch so das Haptische. Ja, also kann ich nur auf Kapitän schimpfen oder auf die Hygieneregeln oder auf die Kanadier. Aber es wäre schlecht, ich will ja morgen positiv in Kanada anlanden, wie das ja heißt. Und insofern sollte ich sie nicht gleich jetzt schon beschimpfen.
Bemerkung Nummer 1 oder Anmerkung, Herr Kort. Ich glaube, auf diesem Schiff gibt es wegen Ihnen Mozart-Eis. Und Anmerkung 2 ist, Sie reiben sich häufig an dieser Machtfülle des Kapitäns jetzt auch wieder. Also ich glaube, das ist noch nicht auserzählt, dieser Punkt. Ich bin gespannt, ob wir dann nächste Woche nochmal drauf zu sprechen kommen. Irgendwie reibt es in Ihnen, dass Sie dort
so... Ja, ich bin einfach Demokrat. Bin Demokrat. Ich habe ihn ja nicht gewählt. Das ist ja ein Erwählter, kein Gewählter. Ja, das ist ein Unterschied.
Wo geht's denn diese Woche noch hin? Kanada haben wir schon gehört.
Ja, den St. Louis-Strom rein, dann an andere Orte, auch in Kanada, also vom Osten her nähern wir uns Quebec und dann Montreal.
Das klingt nach einer sehr schönen Reiseroute. Ich hoffe, Herr Kort, es geht alles gut. Ich hoffe, das mit dem Eis, den Waffeln regelt sich auch wieder. Ich hoffe, bis zur nächsten Woche sind Sie dem Kapitän noch nicht an den Hals gegangen, haben keine Meuterei angezettelt. Sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Karl Rudolf Kort und mich haben zum Thema Mozart-Eis, kanadische Speiserichtlinien, der Rolle eines Kapitäns, oder vielleicht auch zum Thema Politik, können Sie uns gerne an audio@vwm schreiben. Wir werden die Fragen dann aufgreifen. Und einstweilen bedanke ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Ihnen, Herr Korte, für Ihre kleines Zeitfenster auf dem Schiff, weil ich weiß, Sie haben dort einen sehr eng getakteten Terminkalender zwischen Buffet, Mozart-Eis und einer Joggingrunde. Deswegen vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke, immer gerne.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.